gleich geht's los mit dem On the Way to New Work Podcast. Kurz Geduld, denn hier kommt ein sehr spannender Werbepartner in dieser Woche. Es ist die Firma Smartsteuer. Smartsteuer.de, was machen die? Ganz einfach, das, was es sagt. Es wird der analogste Prozess Deutschlands digitalisiert, nämlich die Steuererklärung. Und ihr könnt in 20 Minuten bis zu durchschnittlich 1069 Euro Steuererstattung bekommen. Smartsteuer hat schon über 700 Millionen Euro Steuererstattung an deren Kunden gegeben. Und denkt einfach nur mal dran, dass wir jedes Jahr eine 500 Millionen an den deutschen Staat schenken, weil wir die Steuererklärung nicht machen. Ich muss mir eine eigene Nase fassen. Ich habe das lange Zeit einfach mal abgegeben. Das kann aber nicht jeder machen, gerade wenn man keine eigene Firma hat. Dann braucht man jemanden, der dabei hilft. Und das macht Smartsteuer. Also guckt euch mal an, es gibt eine App, die ihr runterladen könnt, nämlich Smartsteuer Express, geschrieben X-Press, also mit einem X und dann Press, in den Stores von Apple und Google. Die könnt ihr euch runterladen, denn dort könnt ihr, wenn ihr jetzt wirklich es ganz eilig habt, direkt euch auf das Wesentliche konzentrieren, das Ganze schnell runterladen, eingeben und dann live, wenn ihr es eingebt, wird die voraussichtliche Erstattung errechnet. Also, guckt da mal rein und es gibt eine Landingpage über die Freunde von OMR von uns, smartsteuer.de/OMR und der Gutscheincode ist dann OMR19. Jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Leider krankheitlich immer noch gehandicapt. Christoph heute nicht dabei. Berlin-Tag, was wir ab und zu mal machen. Und ich bin heute zu Gast beim Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich außerordentlich. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Für die, die immer wieder zuhören, denen mag aufgefallen sein, du bist jetzt der zweite Politiker, den wir haben und zum zweiten Mal von der SPD, um vielleicht einigen aufgeregten Posts vorwegzugreifen. Wir werden auch noch andere Parteien hier haben, aber wir haben uns beide auch auf das Feedback, was wir bekommen haben, hin vorgenommen, politischer zu werden. Nicht unbedingt, indem wir jetzt selber schon die politischen Thesen an die Wand malen, aber dass wir sie kennenlernen. Und Mirko Kaminski, ein gemeinsamer Bekannter und Freund, hat uns vermittelt. Mirko war selber schon zu Gast bei uns im Podcast und als er mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir sprechen, habe ich mich sehr, sehr gefreut und bin heute das erste Mal hier in diesen traditionsreichen und heiligen Hallen und freue mich, dass wir dieses Gespräch führen.
Genau, herzlich willkommen und schöner Gruß an Mirko und auch an ihn, vielen Dank.
Super. Ja. Erzähl doch mal, wie du, also ich sag mal, unsere Hörer können das ja jetzt nicht sehen, die sehen nachher unser Foto. Der normale Zeitzeuge hätte ein anderes Bild von einem Generalsekretär. Du siehst aus wie ein CEO von der Startup-Firma oder oder irgendwo in einem coolen Unternehmen und siehst nicht aus wie jemand, der auf der politischen Bühne so ein Amt annimmt.
Wobei ich sagen muss, das hat heute einfach auch mit dem Tag zu tun. Also ich werde morgen schon wieder im Anzug rumlaufen. Okay. Müssen, sage ich mal, ich habe morgen früh um 7.30 Uhr, das ist immer mittwochs, da treffen sich alle SPD-Minister, das ist so eine Vorbesprechung vor dem Kabinett, danach geht es dann auf zwei öffentliche Veranstaltungen in Cuxhaven, in Bremerhaven, so heute darf ich hier in Jeans und in weißen Sneakern und im Pulli rumrennen, das ist ja das Bild, was du wahrscheinlich gerade meinst, aber ich bin heute den ganzen Tag hier im Willy-Brandt-Haus, ich habe eigentlich fast nur interne Termine mit Mitarbeitern, mit dir, ich habe noch ein Hintergrundgespräch mit einem Journalisten und ich bin eigentlich so eher Typ Kapuzenpulli und freue mich halt immer, wenn ich mal nicht im Anzug rumlaufen muss. Und da gucke ich auch immer genau in den Kalender, wann geht das eigentlich. Aber es ist auch schon klar, wenn ich dann irgendwie mit den Ministern unterwegs bin oder du hast öffentliche Termine, dann ist das Sakko mal mit dabei auch. Ja.
Wie bist du hingekommen?
Weil die Krawatte ist nie dabei.
Die Krawatte ist nie dabei.
Die Krawatte trage ich wirklich, wenn ich bei der Bundeswehr bin auf Termin oder wenn ich wirklich mal dann zu wirklich richtig hohen, wichtigen staatspolitischen Veranstaltungen gehen muss. Sonst nicht.
Also ich gucke mich in deinem Büro um und es gibt zwei Elemente, die in deiner Geschichte, wie du hier hingekommen bist, die ich gerne hören möchte, weil sie uns ein bisschen verbinden. Das ist einmal das Trikot mit der Nummer 31 von Basti Schweinsteiger, mein Lieblingsfußballspieler.
Sehr gut.
Und die Gibson Les Paul, die in der Ecke steht.
Soll ich zu beiden Sachen was sagen?
Ja, gerne. Erzähl mal, was sie für dich bedeuten und wie du quasi von wo du herkommst, hierher gekommen bist.
Also bei Schweinsteiger, ich bin einfach ich bin Jahrgang 78, ich bin Bayern-Fan, glaube ich, seitdem ich 4 bin. Hatte auch was damit zu tun, mein Vater HSV-Fan, damals so 82, 83, die glorreichen Zeiten, als der HSV und Bayern München sich noch um Platz 1 gekloppt haben, mag man sich heute gar nicht vorstellen. Und das war damals schon meine rebellische Art, anders drauf zu sein als mein Vater. Und dann bin ich Bayern-Fan geworden, Und ich finde ja, man wechselt seinen Fußballverein nicht. Also bis heute, und Schweinsteiger ist für mich einfach eine komplette Identifikationsfigur mit dem Verein noch, ne? Also unvergessen WM-Finale, wie er da irgendwie zum 50. Mal wieder aufsteht, also totaler Kämpfer. Und war jetzt auch auf dem Abschiedsspiel von ihm und ist einfach großartig. Und das Trikot, was ja auch mit Originalunterschrift, das habe ich in der Tat bekommen, einen Tag, nachdem sie hier in Berlin beim Spiel gegen Hertha Meister geworden sind vor ein paar Jahren. Und ich konnte nicht zu diesem Spiel gehen, weil ich einen Termin hatte bei Vertretern der Liga.
Wow.
So, und dann kriegte ich das als Entschädigung sozusagen für meinen Vortrag geschenkt. Und das begleitet mich jetzt seitdem, das Trikot, und die Gitarre steht da, weil ich über Jahre Musik mache. Also ich habe selbst Sänger, Gitarrist in einer Rockband, war mein großes Hobby, stand ganz viel auf der Bühne, zwei CDs rausgebracht mit Kumpels und
Musik. Wie hieß die Band? Findet man die noch?
Sleep in Silence. Nee, findet man, also hatte ich jetzt gerade auch die Debatte mit einem Journalisten, ob man die noch findet, so richtig im Netz. Das war noch so vor der ganzen Netzentwicklung. Vielleicht wären wir dann erfolgreicher gewesen, wenn man das hätte im Netz vermarkten können. Genau, das sind's. Und Musik ist immer noch mein großes Hobby. Also ich nutze eigentlich jede freie Minute für Musik. Ich habe überall in meinen Wohnungen, also man lebt ja als Abgeordneter in Berlin und im Wahlkreis, überall stehen meine Gitarren, hier im Büro steht meine Gitarre, und immer wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe, dann ist das für mich auch Entspannung, ein bisschen zu daddeln.
Cool. Und dein Wahlkreis ist?
Mein Wahlkreis nennt sich Rothenburg 1 Heidekreis. Also ich glaube sozusagen Soltau, Heidepark ist sehr bekannt, weil es Rode ist bekannt, und Rothenburg-Würme, so, das sind die drei bekanntesten Orte. Meine Heimatstadt selbst ist Munster, kennt man als größten Heeresstandort, also Bundeswehrstandort. Und genau, da lebe ich auch immer noch, aber natürlich mittlerweile auch sehr viel in Berlin.
Und wie bist du in dieses Amt gekommen? Wie war dein Weg?
Also ich bin jetzt seit 9 Jahren Bundestagsabgeordneter.
Sehr früh, ne?
Sehr früh, ja, genau. Das sozusagen, da bin ich über die Jugendorganisation der SPD, bei den Jusos habe ich angefangen, dann habe ich bei Gerhard Schröder gearbeitet eine Zeit lang. Dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, für den Bundestag zu kandidieren. Man wollte irgendwie auch zeigen, dass die SPD junge Gesichter hat. Also jetzt wirklich die Kurzversion, ne? Dann bin ich gewählt worden, 2005 zum ersten Mal. Und dann war ich kurz im Bundestag, dann 2009 wieder gewählt worden. Und dann habe ich mich um Digitalpolitik gekümmert. Und das ist auch der Grund, weswegen ich am Ende Generalsekretär wurde, also jetzt die Parteizentrale leite. Ich habe mich sehr früh für Digitalisierung eingesetzt. Ich habe dann 2017 meinen Wahlkreis in der Lüneburger Heide erstmals gewonnen, obwohl die SPD ein katastrophales Ergebnis im Bund hatte, habe ich meinen Wahlkreis zum ersten Mal direkt geholt. Und die beiden Faktoren haben wohl dazu geführt, dass Martin Schulz mich damals gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, die SPD neu aufzustellen, zu modernisieren, ins digitale Zeitalter zu führen, so. Das sind die Dinge, an denen ich jetzt gerade arbeite, und das ist jetzt wirklich die komplett kurze Variante oder Version, weswegen ich hier heute im Willy Brandt-Haus sitze.
Toll. Wir bohren, oder ich gehe gerne noch mal ein bisschen auch zurück, dass wir auch die übersprungenen Teile vielleicht noch mitkriegen. In welchem Alter hast du das erste Mal gemerkt, dass Politik für dich ein Thema ist?
Ich habe erst Politik gemacht und dann gemerkt, dass es Politik ist. Vielleicht, also ich war Schülersprecher. Ich habe bei mir im Gymnasium immer Partys organisiert, was also natürlich unpolitisch ist, aber du übernimmst schon Verantwortung für andere. Also du machst was für Gesellschaft. Und dann gab es so 2, 3 Dinge, die mich politisiert haben. Also es gab Bildungsreform damals in Niedersachsen, gegen die habe ich gestreikt. Also ich habe die Schule quasi lahmgelegt. Wir haben 3 Tage, also wir haben es Aktionstage, kein Streik genannt, aber wir haben gegen die Bildungspolitik der Landesregierung demonstriert.
Was waren die Punkte? Warum habt ihr demonstriert? Was hat euch gestört?
Also die Klassen wurden größer in Niedersachsen. Mhm. Die Lehrer mussten länger arbeiten. Also es war eine Mehrbelastung der Lehrer, und wir hatten Sorge, dass unser Unterricht schlechter wird dadurch, dass einfach mehr Leute in der Klasse sind. Mhm. Ja. So, das waren die beiden markantesten Punkte. Und das hat mich ein Stück zur Politik gebracht. Dann gab es bei uns in der Nähe von Munster so ein ehemaliges Schullandheim, was Neonazis gekauft hatten, die da immer große Seminare, Feiern, Veranstaltungen durchgeführt haben. Da sind wir hingefahren, um dagegen zu demonstrieren. Und der allererste Punkt, der mich politisiert hat, war damals aber die Frage, wie kommen wir als junge Leute eigentlich sicher in die Diskothek im Nachbardorf? Also wir hatten schwere Verkehrsunfälle, es gab dann eine Jahrgangskameradin, die querschnittsgelähmt war, es gab einen tödlichen Unfall, und das hatte alles immer damit zu tun, dass du halt nicht diese Infrastruktur im ländlichen Raum hast, dass du mal eben ins Nachbardorf kommst. Und dann haben wir uns als Schülervertretung für einen Discobus eingesetzt, und das haben wir mit Unterstützung der Parteien hingekriegt. Mhm. Und das hat mich zum ersten Mal so an die Politik rangebracht. Ja. Und alle 3 Beispiele stehen eigentlich dafür, dass man was verändern will, dass man sich einbringt, dass man sich einmischt und am Ende auch wirklich was erreicht. Also die Bildungsreformen wurden nachher abgemildert, das Nazizentrum wurde geschlossen und der Discobus ist gekommen. So, das hat Spaß gemacht, und Und das meine ich halt damit, ne? Ich habe das damals noch gar nicht bewusst als Politik jetzt wahrgenommen. Also ich war jetzt in meiner Definition noch lange kein Politiker, sondern ich habe mich für was eingesetzt, was mich gesellschaftlich umgetrieben hat, und das, und am Ende warst du dann halt in der Politik drin. Also, da wurde ich irgendwann gefragt von der SPD, ob ich Lust hätte, in Munster für den Stadtrat zu kandidieren. Und dann habe ich überlegt und habe dann gesagt, ja, aber ich will nicht bei euch eintreten. Also der Gedanke, in eine Partei einzutreten, fand ich ganz komisch. Ich dachte halt, Parteien sind so monolithische Blöcke, wo vorne einer sagt, was passieren muss, und dann macht der Rest das. Und ich wollte meinen eigenen Kopf bewahren. Heute als Generalsekretär würde ich mir manchmal wünschen, dass es so ist, ne, dass man vorne was sagt und der Rest macht das dann, und ich merke, dass es eben genau nicht so ist. Und dann habe ich das erste Mal kandidiert auf der Liste der SPD, aber als Parteiloser. Also das haben sie auch zugelassen und haben gesagt, du darfst bei uns kandidieren. Und dann habe ich aber alle kennengelernt und mich ganz viel mit der SPD auseinandergesetzt und bin dann auch eingetreten in die SPD. Super. Das war so Ende 96.
Und 96 bis hierhin, doch schon über 20 Jahre. Ja. Digitalisierung war ja wahrscheinlich 96 noch nicht das Hauptthema, sondern andere Themen. Was waren so die Themen, die du inhaltlich besetzt hast oder hattest, bevor du jetzt das Thema Digitalisierung dir genommen hast?
Also ich habe ganz viel Außen- und Sicherheitspolitik gemacht. Mhm. Das ist auch das Dritte, was du hier im Büro übersehen hast. Da vorne ist eine Originalausgabe der New York Times von 9/11 quasi, wo ich in New York gelebt habe, in Manhattan gelebt habe, diese Anschläge live miterleben musste auch.
Du hast das gesehen quasi auch? Du?
Also ich habe nicht den Moment gesehen, als die Flugzeuge eingeschlagen sind, aber ich war 2 Kilometer entfernt und habe die brennenden Türme gesehen und habe danach dann einfach auch die Wochen noch in New York gelebt, in Manhattan, und habe da einfach ganz viel mitgekriegt. Und das hat mich sehr geprägt in meiner politischen Blickwinkel. Also ich habe sehr viel amerikanische Außenpolitik, Sicherheitspolitik gemacht. Ich habe mich sehr stark mit der Bundeswehr, obwohl ich selbst Zivildienst geleistet habe, auseinandergesetzt, auch als Munsteraner. Und das sind so die eigentlichen Themen gewesen, mit denen ich immer politisch aktiv war. Also ich war auch neben der Digitalpolitik 8 Jahre lang im Verteidigungsausschuss.
Wow.
Und habe da dann ganz viel zu gemacht. Also das ist mein Hauptthema eigentlich. Und dann kam Digitalisierung irgendwie dazu. Genau.
Und jetzt hast du natürlich eine Verantwortung, die gigantisch groß ist. Also vielleicht kannst du für den Teil, für den etwas unpolitischeren Teil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erklären, was eigentlich ein Generalsekretär alles so macht. Also was ist so dein Bereich? Wie groß ist dein oder euer Apparat, den ihr hier in Berlin habt? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen so zur Einordnung.
Genau, also wir sind ja hier im Willy-Brandt-Haus. Das ist die Parteizentrale. Hier sind knapp über 200 Mitarbeiter und ich bin quasi derjenige, der dieses Willy-Brandt-Haus leitet. In all dem, was passiert, ne? Also politische Kampagnen, jetzt gerade die Europawahl, aber natürlich auch Vorbereitung Bundestagswahl. Wenn wir kurzfristige Kampagnen fahren zu Themen, dann wird das von hier gesteuert. Die Betreuung der Landesverbände, Bezirke, die Betreuung der Mitglieder, rechtliche Fragen, die auftauchen. Also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, Netzwerkarbeit, so, das passiert ja aus dem Willy-Brandt-Haus. Und wie gesagt, das steuere ich. Und das Zweite ist dann, dass ich natürlich auch die Außenvertretung der Partei mache. Da ist Andrea Nahles auch für da. Da sind die stellvertretenden Parteivorsitzenden für da. Aber eben auch der Generalsekretär, also von Fernsehen, Radio, Podcast, Zeitung, alles. Dann würde ich als dritte Aufgabe definieren, sehr viel unterwegs, also an der Parteibasis. Allein jetzt diese Woche, glaube ich, bin ich eigentlich 5 Tage unterwegs im Land und besuche halt die Parteibasis vor Ort, Parteitage, mache Veranstaltungen mit Bundestagskollegen. Und der vierte Bereich ist so die Entwicklung der Partei, ne? Also das, wie muss eine SPD sich programmatisch aufstellen, wie muss sie sich organisationspolitisch aufstellen? Das würde ich mal so als die 4 Hauptaufgaben eines Generalsekretärs dann noch bewerten. Und ab und zu muss man auf den politischen Gegner nochmal ein bisschen draufschlagen.
Das klingt nach einem wirklich sehr spannenden, aber auch sehr breiten oder sehr arbeitsintensiven Arbeitsumfang mit auch teilweise ja konfliktär stehenden Themen. Ne? Also ich meine, wenn du so ein Apparat mit 200 Leuten führen sollst, gleichzeitig aber auch in der Basis unterwegs sein sollst, auch strategisch arbeiten, also wie kriegst du das hin? Wie organisierst du dich selbst?
Naja, das ist schon ein enormer Konflikt. Ne? Ich meine, ich bin jetzt ja knapp über 1 Jahr Generalsekretär und eigentlich musst du erstmal lernen, permanent Leute, also zu enttäuschen ist vielleicht hart, aber du musst lernen, permanent Leuten zu sagen, kann ich nicht, geht nicht. Also weil du hast einfach für jeden Tag so viele Anfragen, dass du das niemals unterbringen kannst. Ne? Und wir haben neulich mal geguckt, also ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber so ungefähr bis Ende des Jahres hast du noch so 30, 40 freie Abende. und hast aber 80 Anfragen. So, das ist ungefähr das Verhältnis. Und das heißt, du musst halt immer auch auswählen, was du machst. Und es ist natürlich auch eine enorme Aufgabe, Privatleben zu organisieren in dem Job, was für mich sehr, sehr wichtig ist, weil ohne das Private könnte ich auch gar nicht so gut durch diesen Job durchkommen, wenn ich nicht diese Auszeiten noch hätte. Und das heißt, du musst erstmal lernen zu priorisieren, du musst lernen, auch sagen Leuten sehr ehrlich zu sagen, geht nicht, ich krieg das nicht hin. Früher war ich immer so, dass ich gesagt habe, irgendwie kriegst du es hin, irgendwie, wenn du ein bisschen noch schiebst und da schiebst, so, dann kriegst du alles untergebracht und das geht halt nicht mehr. Und da muss man sehr Klartext dann noch reden. Priorisieren ist das Wichtige und dann aber auch wirklich lernen, damit zu leben, dass man Leuten einfach auch dass man sie enttäuschen muss bei Terminanfragen. Mhm. Ja.
Wie arbeitest du jetzt mit deinem Führungsteam, was du hier hast? Wie oft siehst du die? Habt ihr was für Routinen habt ihr, um euch abzugleichen?
Ich habe ja, um es bei mir noch ein bisschen komplizierter zu machen, ich habe ja mehrere Teams. Dadurch, dass ich eigentlich zwei Jobs habe, ich bin Generalsekretär und ich bin Bundestagsabgeordneter.
Stimmt, da haben wir noch was vergessen. So, genau.
Und das heißt, ich habe hier im Willy-Brandt-Haus mein Führungsteam. Ich habe hier ein enges Team mit einem Büroleiter, einer persönlichen Referentin, noch zwei weiteren Referenten, einer Pressesprecherin und dann eben noch diejenigen, die für mich Termine machen und die ganze Organisation machen hier im Büro. Da versuchen wir zweimal die Woche zusammenzusitzen und dann noch Dinge zu planen. Und dann habe ich ein Team im Bundestag, mit dem ich dann eher Telefonschalten mache, auch ein, zweimal die Woche. Und dann habe ich noch ein Team im Wahlkreis, was für mich da ja die Vertretung vor Ort ist. Und mit denen läuft dann auch vieles über Telefon. Also das sind sozusagen viel über Telefonkonferenzen. Aber dieser Austausch ist schon wichtig, ne? Dass man mit den Leuten noch permanent in Kontakt ist, dass man alles mitbekommt, dass man noch reagieren kann. Aber diese ganze Koordinierung, das ist schon Wahnsinn, was da alles dazu gekommen ist. Ja.
Hast du überhaupt noch Zeit, also sagen wir drei, vier oder sagen wir ein paar Stunden in der Woche überhaupt klar und alleine zu denken oder bist du komplett fremdgesteuert? Was musst du eigentlich immer irgendwie auch deinem Kalender gehorchen?
Ich habe am Anfang eine Phase gehabt im Amt des Generalsekretärs, wo ich zugelassen habe, dass mein Kalender einfach geplant wird und dass er voll gemacht wird. Und dann habe ich aber irgendwann interveniert und habe gesagt, das geht nicht. Also, weil mir genau diese Zeit fehlt. Ich bin jemand, ich muss mal lesen, ich muss mal Leute treffen, mit denen ich auch länger als 60 Minuten reden kann. Ich brauche neue Ideen, ich muss den Akku voll machen. Und solche Phasen baue ich mir ein. Und das funktioniert nicht, indem ich an meinen Kalender rangehe und sage, jetzt machen wir mal einen freien Abend, sondern mein Team weiß, dass sie mir einen Abend die Woche genau für sowas freihalten sollen, dass sie auch wissen, ich brauche mal Runden, ich treffe mich sehr gerne mit Künstlern, ich treffe mich mit Leuten aus der Digitalszene. Ich war jetzt gerade zwei Tage auch bei der South by Southwest, wo ich einfach gemerkt habe, der Akku ist dann voll, wenn du nach zwei Tagen da ganz viele Gespräche führst. Also ich brauche solche Räume und die organisiere ich mir und es gibt Standards in der Terminplanung, die mein Team dann noch einhält und die wissen dann genau, solche Sachen werden da verankert und da ist der Platz für da. Aber es würde nie kurzfristig funktionieren. Also was nicht geht, ist, dass ich montags auf die Idee komme, ich brauche am Donnerstag mal so eine Runde und dann keine Chance.
Ja. Wir kommen nachher nochmal auf die South by Southwest. Fangen wir mal nochmal mit dem Thema Digitalisierung an. Als du diese Aufgabe übernommen hast, wo war die Partei da und was hast du so quasi als Handlungsbedarf erkannt und wo steht ihr vielleicht jetzt beim Thema Digitalisierung?
Also wenn ich jetzt mal ganz zurückgucke von 9 Jahren, als ich in der Fraktion dafür zuständig wurde, war noch gar nichts da bei dem Thema. Also ich bin jetzt nur auf der inhaltlichen Ebene und nicht bei den Arbeitsweisen, aber damals war es gerade so, die Piraten hatten angefangen, die Netzsperren zu bekämpfen. Keiner hatte in den traditionellen Parteien so richtig verstanden, worum es eigentlich ging. Und wir standen ganz am Anfang so. Und das war aber nicht nur ich, das waren dann auch so Leute wie Dorothee Bär, die heute Staatsministerin im Bundeskanzleramt für Digitalisierung ist, oder Jimmy Schulz, ein sehr toller Kollege der FDP, der jetzt wieder im Bundestag drin ist, oder Manuel Höferlin auch von der FDP, Konstantin von Notz von den Grünen. Und wir haben dann damals im Bundestag alle eine riesige Chance gekriegt, weil es 2009 eine Enquete-Kommission, also so eine Fachkommission Internet und digitale Gesellschaft gab, wo wir 17 Abgeordnete waren und 17 Sachverständige. Also da waren dann Leute von der Bitkom oder Markus Beckedahl von netzpolitik.org, Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club oder Alba Freude, der auch sich damals sehr stark gegen die Netzsperren eingesetzt hat. Also so eine wirklich total spannende Runde und wir haben 3,5 Jahre getagt über die Entwicklung der digitalen Gesellschaft und haben am Ende so 2000 Seiten Bericht. Und damit haben wir den Bundestag schon verändert. Also wir haben dieses Thema reingeholt. Es hat sich dann noch in der Legislatur danach, 2013, so ein eigener Ausschuss gegründet. Und heute ist Netzpolitik, Digitalpolitik schon in jedem Bereich verankert. Also du redest im Wirtschaftsausschuss, im Bildungsausschuss, im Umweltausschuss, im Verteidigungsausschuss. Überall gibt es eine digitalpolitische Komponente. Also das, da würde ich schon sagen, hat sich vieles verändert, auch wenn natürlich ich immer sehe, dass man in entscheidenden Momenten, heute der Tag, an dem wir aufnehmen, ist ja der Tag, an dem gerade das Europäische Parlament über die Uploadfilter entschieden hat, was ich für eine falsche Entscheidung halte, die da getroffen wurde. Also es gibt halt schon noch viele Entscheidungen, die ich kritisiere und wo ich sage, da sind wir noch nicht so weit, dass wir am Ende dann noch die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist so das Inhaltliche und das, der Stellenwert des Themas hat generell an Bedeutung gewonnen, aber auch Arbeitsformen haben sich verändert. Mhm. Also jetzt auch mal vor 8 Jahren hat das Fax im Bundestag noch eine richtig große Rolle gespielt. Ne? Also ich glaube, es ist jetzt immer noch in jedem Büro ein Fax im Bundestag. Also im Bundestag, nicht hier im Willy-Brandt-Haus.
Ich gucke gerade, nein, ich sehe keinen.
Hier gibt es bestimmt auch noch ein paar welche. Aber es hat sich in der Arbeit auch vieles digitalisiert. Ne? Und das Parlament ist immer noch nicht so weit, wie man eigentlich sein könnte. Also uns fehlt immer noch das Equipment für Videokonferenzen und solche Sachen. Und es passiert ganz viel auf diesem Faktor Präsenz. Also das hat immer noch eine sehr hohe Bedeutung. Aber da zieht, glaube ich, auch langsam so ein neues Denken ein. Und was ich dann halt merke, also das würde ich auch unter diesen Aspekt der Digitalisierung packen, dass sich die Rolle von Bundestagsabgeordneten oder Politikern generell mit Digitalisierung gewandelt hat. Also früher waren wir halt, also ein Abgeordneter ist 2 Wochen im Monat in seinem Wahlkreis und die anderen 2 Wochen in Berlin. Und in diesen 2 Wochen, die man in Berlin war, hattest du faktisch ja kaum Kontakt zu den Leuten im Wahlkreis. Ja. Also die haben einen Brief geschrieben oder sonst was. Aber heute kannst du die Menschen in Echtzeit teilhaben lassen an allen Dingen, die da passieren. Also ich merke das auch bei mir als Generalsekretär, wenn ich mache so ganz viel Instagram Q&A oder Facebook Live Sachen. Ich bin einfach ansprechbar. Ich berichte bei Instagram über meinen Job und da kriegen schon viel mehr mit, was eigentlich so ein Politiker macht. Also das ist vielleicht so die dritte Säule neben diesem organisatorischen, wie eigentlich unsere Arbeit auch in der Außenwirkung wahrgenommen wird. Und da hat sich extrem viel verändert.
Die Arbeit, sagen wir jetzt in der Partei, in der Fraktion miteinander, hat sich das auch geändert? Ist das immer noch E-Mail plus PDF oder ist es jetzt schon Cloud und Messenger und
Nee, es ist noch E-Mail und PDF. Ja. Also das, wobei ich so merke, untereinander, also informelle Strukturen. Ne? Ich habe so WhatsApp-Gruppen mit Bundestagskollegen, Trema-Gruppen natürlich. Also auch ja, so bestimmte, also wir haben ja auch dann Organe in der Fraktion, Geschäftsführer, Fraktionsvorstand oder sowas. Da gibt es dann schon Trema-Gruppen, in denen man sich auch austauscht und Dinge austauscht. Also das ist schon moderner geworden, aber es ist, glaube ich, noch nicht da, wo man, wenn man in die Wirtschaft guckt, wo man sein könnte in der Organisationsform.
Wenn wir jetzt nochmal Technologie ein bisschen weiter spinnen und gucken, also Digitalisierung wird ja jetzt, sagen wir mal, unmittelbar nochmal per mindestens 2 Turbos weitergetrieben. Machine Learning, AI auf der einen Seite, Robotik auf der anderen Seite, sowas wie Blockchain, inwieweit spielen die Themen jetzt für dich und die Arbeit an der Digitalisierung der Partei schon eine Rolle? Hängt das ganz woanders bei euch?
Nee, also das spielt jetzt nicht in der Frage, wie ändert das die Organisation, soweit sind wir gerade noch nicht, aber was heißt das thematisch eigentlich für Politik? Also wir hatten jetzt gerade vor kurzem eine Anhörung in der SPD-Fraktion zum Thema Blockchain, also da gibt es denn, das sind nicht irgendwie 100 Abgeordnete, die sich damit auseinandersetzen, aber es sind schon 10, 15, die sich damit auseinandersetzen. Und AI ist ein großes Thema. Wir haben jetzt gerade im Bundestag auch wieder so eine Enquete-Kommission zum Thema künstliche Intelligenz, wo auch jetzt ein paar meiner Kollegen dann drin arbeiten. Und ich merke, dass ich mit diesem Thema dauerhaft konfrontiert bin. Ich schreibe da auch sehr viel zu. Also für mich ist das auch so ein Thema, wo ich finde, dass Deutschland gerade die Zukunft völlig verpennt und wo ich Druck mache, auch als junger Politiker, dass wir da hinterherkommen. Ich war vor Weihnachten nochmal 2 Tage in China, habe mir da die Entwicklung angeguckt und es ist so, also niemand will die chinesische Entwicklung hier in Deutschland, aber du kriegst schon Tränen in den Augen, wenn du siehst, wie die da einfach richtig Kohle und Manpower und Energie reinstecken und wir.
Und ein Konzern mehr in AI investiert als unser ganzes Land, ne?
Genau. Mhm. Ja, und dieses Bewusstsein auch dafür, dass die Frage, wer künstliche Intelligenz gestaltet und wer da vorne ist, das sind diejenigen, die halt Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum der Zukunft auch haben werden. Und wir sind ja in Deutschland immer so in den Status quo verliebt. Also uns geht's ja irgendwie gut. Also Deutschland geht's ja auch objektiv gut. So, ne, wir haben hier Probleme, die müssen wir lösen. Wir haben Herausforderungen. Wir haben Sachen, die besser sein müssen. aber ich habe noch kein Land getroffen, wo ich lieber leben will. Und trotzdem, glaube ich, lehnen wir uns immer so zurück und denken, das ist ja alles Gott gegeben, dass es so bleibt. Und da ist meine große Sorge, dass wir den Wettkampf gerade verpassen. Mhm. Dass wir also am Ende auch gegen das Silicon Valley und China ja einfach so viel Rückstand haben, dass wir die nicht mehr aufholen können. Mhm. Und eigentlich wäre das ja ein riesiges europäisches Projekt auch, zu sagen, wir setzen jetzt mal ganz viel auf die Entwicklung von KI.
Ja, würde mich mal eure Perspektive interessieren. Es gibt ja die unterschiedlichen Studien. Roboter schaffen neue Arbeitsplätze, AI schafft neue oder nicht, wird weniger. Habt ihr Studien, die ihr immer wieder zitiert, wo ihr sagt, das ist unsere Perspektive darauf, oder seid ihr selber auch noch am Suchen der richtigen Zahlen?
Also das gibt es auch kontroverse Diskussionen in der SPD. Ich weiß, dass Andrea Nahles, als die Arbeitsministerin war, die hatte ja so einen Prozess angestoßen zum Thema neue Arbeit 4.0. Und die haben immer Studien gehabt, wo sie gesagt haben, die Arbeit geht nicht aus. Also das ist sozusagen auch das, was meine Überzeugung ist, ohne dass ich es empirisch belegen kann. Ich glaube, dass Arbeit sich verändert. Ich glaube, dass wir eine sehr große Debatte über Arbeitszeit führen müssen, auch in diesem Land, über Verteilung von Arbeit. Ich sehe das, also ich mache es jetzt mal gar nicht an mir als Person fest, aber ich sehe es auch in meinem privaten Umfeld, wo Leute 60, 70 Stunden arbeiten und da eigentlich keinen Bock mehr drauf haben. Also du hast Bedürfnisse wie Privatleben, Family, auch dieser ganze künstlerische Bereich, wo man vielleicht sagt, da würde ich gerne mal auch Zeit reinstecken und solche Sachen entdecken. Also da gibt es, glaube ich, große Debatten, die vor uns liegen, was ich auch als riesige Chance für meine Partei sehe. Und trotzdem glaube ich, dass es nicht so sein wird, dass du auf einmal keine Arbeit mehr in der Gesellschaft hast. Also soziale Sachen werden wichtiger werden, es werden neue Jobs entstehen, aber dazu kommt eben auch eine Debatte über Arbeitszeitverteilung. Und ich habe selbst ja mal vor einem halben Jahr so den Vorschlag gemacht, das ist auch kontrovers diskutiert worden in der SPD, dass man sagt, also ich hatte das Grundeinkommensjahr genannt, dass man halt sagt, mit jedem Jahr, dass du arbeitest, sparst du einen Monat an und nach 6 Jahren kannst du ein halbes Jahr freinehmen oder nach 12 Jahren eben ein Jahr freimachen. Also du sparst quasi beim Staat dann auch eine Bezahlung an für dieses Jahr, weil ich auch glaube, dass dieser Wunsch, sich mal neu zu orientieren, sich vorzubilden, andere Dinge im Leben zu machen, dass der enorm wachsen wird die nächsten Jahre.
Ich finde das eine großartige Idee. Ich finde vor allen Dingen gut, dass du dich da aus der Deckung wagst und einen Diskussionsbeitrag gibst. Ne? Also mir ist die Diskussion über das Thema Grundeinkommen viel zu schwarz-weiß. Ne? Mhm. Die Leute, die sagen, muss auf jeden Fall. Und die anderen, die sagen, Untergang des Abendlandes. Ich habe einen Autor, ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast, Benedikt Herles, der hat Zukunftsblind geschrieben. Ganz tolles Buch. Schicke ich dir mal ein Exemplar. Ja. 34-jähriger junger Mann mit einem 10-Punkte-Programm, was er so quasi der Regierung mit auf den Weg gibt, sehr stark auch die digitale Bildung und so weiter, der sagt, er würde ein Modell empfehlen, bedingtes Grundeinkommen. Er sagt, hat es dann so erklärt mit Organisationen über Blockchain und Social Coins, wenn du die Arbeit, die nämlich nicht weniger wird, also die soziale Arbeit, wo wir ja merken, dass wir viel zu wenig haben, dass du das machst und dafür das dann auch in Geld umwandeln kannst. Was ich sage jetzt nicht, das ist der einzige Weg, aber es ist eben auch ein Beitrag. Und ich vermisse so ein bisschen die ernst gemeinte Diskussion damit oder auch so Test-Dinge, dass man sagt, man probiert mal Sachen aus. Ne?
Ja. Darum ging es mir in der Debatte, also weil ich schon auch gemerkt habe, die Fronten sind total verhärtet. Also ich persönlich habe immer die Einschätzung, dass Arbeit sehr zentral ist im Leben und auch um das einfach mal deutlich zu sagen, man denkt ja häufig beim bedingungslosen Grundeinkommen, denke ich halt so an diese ganze Berliner Welt, die ich treffe. Also wo ich genau weiß, das sind alles Leute, wenn du denen monatlich Geld überweist, die verwirklichen sich damit. Also da habe ich gar keine Angst oder gar keine Zweifel, dass die mit einem bedingungslosen Grundeinkommen in ihrem Leben total klarkommen würden. Nur ich kenne auch durch die Arbeit, die ich mache und durch das, wo ich unterwegs bin, auch die anderen Leute. Ja, also wo ich glaube, wenn du denen monatlich Geld überweist und sagst, guck mal, wie du im Leben zurechtkommst, die werden total verloren. Also so und die brauchen auch jemanden, der mal Regeln einfordert und der ihnen auch Regeln mit auf den Weg gibt. Und und trotzdem finde ich diese Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen ja total spannend, weil es, glaube ich, auch für Umbrüche in der Arbeitswelt steht, weil es für Chancen in der Arbeitswelt steht, weil es auch am Ende eine große Chiffre ist für alles das, was wir in der bisherigen Arbeitswelt ja kritisieren. Also diese Verdichtung, immer mehr Druck, immer mehr Hetze, immer mehr, was erledigt werden muss und da eine Debatte in der Mitte zu führen, zu sagen, wie kann man Elemente von dem einen mit dem anderen verbinden. Das war meine Idee mit diesem Grundeinkommensjahr, was ja auf Arbeit basierte. Also du musst erstmal arbeiten, um diese Ansprüche überhaupt zu haben. Und trotzdem nehme ich wahr, dass viele sagen, ey, wenn ich, jetzt hat man so Elternzeit und so, aber eigentlich würde ich gerne noch ein Jahr zu Hause bleiben und mein Kind aufwachsen sehen. Und oder ich möchte gerne nochmal was Neues lernen, ich will ein Buch schreiben oder ich will ein Startup gründen. Und dass diese Wünsche in der Gesellschaft da sind, finde ich total klasse. Also das ist ja auch bereichernd für die Gesellschaft. Und da gibt's aber keine Zeitfenster für. Und diese Auszeiten, es gab dann so ein paar Journalisten, die haben geschrieben, Klingbeil legt ein Sabbatical vor. Aber das ist ja nochmal anders, ja. Und das gibt's ja teilweise auch schon. Also ich, ein Freund von mir, der bei einem großen amerikanischen IT-Unternehmen arbeitet, der, ja, der kann einfach für ein Jahr mal Pause machen. Das bieten die ihm an als Führungskraft. Aber in anderen Bereichen gibt's das halt nicht. Und ich sehe es auch nicht nur im Digitalbereich. Meine Idee war, dass auch die Pflegekraft sagen kann, sie macht mal ein halbes Jahr Pause und überlegt sich, was anderes zu machen. Oder der Paketzusteller das machen kann. Und ich möchte gerne eigentlich diese Debatten irgendwie versöhnen und gucken, wie man gemeinsam hinkommt. Und die Idee von so einem sozialen Grundeinkommen, die kenne ich auch, ne, dass man sagt, freiwilligen Arbeit, ehrenamtliche Arbeit, und das wird dann halt auch gesellschaftlich belohnt. Und da sind ganz spannende Ansätze, und ich würde mir wünschen, dass man das noch offensiver aufgreift und diskutiert.
Unser Podcast trägt ja die beiden Worte New Work, die ja zu einem Buzzword so gerade werden. Kannst du mit dem Begriff was anfangen?
Ja, aber ich merke natürlich auch in den Diskussionen, dass irgendwie alles drunter gepackt wird. Ne? Also wir haben jetzt gerade eine große Diskussion über das Recht auf mobiles Arbeiten. Das würden manche vielleicht drunter. Der andere verwendet vielleicht darunter nur, dass er statt mit einem Fax jetzt mit einem PDF-Dokument arbeitet. Und andere sehen da vielleicht die große Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen und sowas. Also es ist einfach ein Begriff, unter dem sich ganz viel subsumiert und wo mir noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung die Diskussion läuft.
Ja, also wir beobachten genau dasselbe. Ich hatte das ja im Vorgespräch erzählt. Also du hast Menschen, die schon alleine durch eine Tischtennisplatte und Mate-Limo und vielleicht ein lustiger Sitzsack schon meinen, sie würden ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen New Work bieten. Und auf der anderen Seite gibt es dann so Utopisten wie der Fritjof Bergmann, der den Begriff mal begründet hat und der ihn jetzt irgendwie Verweichten sieht und der eben sagt, eigentlich ist das anders gedacht gewesen. Ne? Also Arbeit wirklich zu erfinden. Ich habe vieles von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich in seinen Texten wieder. Also er ist auch der absoluten Überzeugung, Arbeit geht nie aus. Ne? Er hat in den 80er Jahren Projekte gemacht mit jungen Straffälligen und haben Gärten auf Dächern gemacht. Also er sagt, es gibt immer Arbeit. Also es gibt, wir wird nie ausgehen. Das finde ich eine versöhnliche und schöne Perspektive. Und er sagt eben, er glaubt, dass Arbeit die Kraft hat, auf der einen Seite Menschen, die negative Kraft, Menschen krank zu machen oder sogar zu töten, auf der anderen Seite aber der größte Energietreiber zu sein. Und das, was er unter New Work versteht, er sagt, das muss schon verdammt guter Sex sein, damit er so gut ist, wie diese Art zu arbeiten. Von daher ist das die Bandbreite. Und wir haben in dem Gespräch, was wir mit ihm geführt haben, eben auch uns gefragt, welche Partei erkennt als erste, dass Arbeit eigentlich ein Thema ist, worüber du dich nicht nur über Ängste und hier Arbeitsplätze gehen weg, sondern wo du dich positiv eigentlich positionieren kannst. Also was ist die ich habe natürlich ein bisschen gelesen auch gerade, was ihr in jüngerer Zeit kommuniziert habt, aber was ist eure Perspektive zum Thema Arbeit? Was wollt ihr in Zukunft anders machen?
Das ist eine große Frage und das ist auch noch nicht zu Ende erzählt in der SPD. Aber das, was ich mir wünsche, ist, dass die SPD, die ja die erste Partei war, die umfassend verstanden hat, wie Industrialisierung Gesellschaft verändert. Also da waren wir diejenigen, die das überzeugendste Konzept hatten, sonst wären wir nicht so stark gewesen auch in dieser Zeit, dass genau das mit Digitalisierung passiert. Ja, also Digitalisierung ist gesellschaftspolitisch zu begreifen. Digitalisierung wird zu einem enormen Wandel führen. Und du hast ja mehrere Möglichkeiten, wie man auf diesen Wandel reagiert. Das eine ist irgendwie, den Leuten einfach viel Glück zu wünschen und zu sagen, guckt, wie ihr zurechtkommt. Das kann niemals Anspruch der SPD sein. Kann auch nicht Anspruch der SPD sein, irgendwie zu sagen, wir negieren das alles und hoffen, dass es irgendwie an uns vorbeizieht oder so. Und
dass jemand das Internet wieder abschaltet.
Genau. So, und dann finde ich halt auch, sozusagen muss die SPD sich an einer Weiche entscheiden. Das ist die Frage, sehen wir das als Bedrohung oder als Chance? Und da bin ich immer für den Optimismus und für die Chance. Und natürlich merke ich doch, dass es auch in meinem Wahlkreis oder wenn ich jetzt neulich irgendwie bei den Hafenarbeitern gewesen, da in Bremerhaven, und wo auch Digitalisierung ja massiv Einzug hält. Also das verändert jeden Job gerade. Und natürlich sehen die das als Herausforderung, als Bedrohung. Die lesen jeden zweiten, dritten Tag in den Zeitungen, dass Arbeitsplätze wegfallen durch Digitalisierung. Und da, glaube ich, muss die SPD die Partei sein, die den Menschen noch Angst nimmt vor dieser Entwicklung. Und das hat alles mit einem Pakt zu tun, den du schließen musst mit den Menschen. Du sagst denen, die Veränderungen werden groß und sie werden gewaltig und sie werden noch herausfordernd, aber wir garantieren euch, dass wir euch durch diesen Wandel durchbringen, indem wir Rahmenbedingungen verändern, indem wir einen Rechtsanspruch auf Qualifizierung, auf Weiterbildung schaffen, indem wir das Schulsystem ändern, indem wir den Sozialstaat so aufstellen, dass Leute nicht innerhalb kürzester Zeit in ein tiefes Loch fallen, sondern der Staat sie begleitet und auffängt und fördert. Ja, so, das sind alles so Punkte, wo ich, also können wir jetzt auch im Detail drüber reden, aber wo ich glaube, das ist die Chance der SPD. Weil es bringt überhaupt nichts, den Leuten zu suggerieren, dieser Wandel kommt nicht. Also das wird so sein. Ne? Es war immer schon so, dass technologischer Fortschritt Arbeitsplätze vernichtet hat. Ich habe immer das Beispiel bei mir in der Lüneburger Heide, wo früher 40 Leute auf dem Acker standen, ist heute keiner mehr. Ja, also vielleicht einer noch, und in 10 Jahren ist es dann spätestens völlig autonom. Aber das ist ja auch was Gutes, dass technologischer Fortschritt belastende, schwierige Tätigkeiten übernimmt, ja, und die Menschen entlastet, und es bietet neue Freiheiten. Und jetzt müssen wir nur gucken, was passiert mit den Menschen. Und da glaube ich, wenn man so eine Art Pakt schließt und den, neulich mal in einem Interview gesagt, fürchtet euch nicht vor diesem Wandel, ja, sondern geht da auch optimistisch ran und seht das als Chance, auch als großes Projekt für eine Gesellschaft, die es am Ende diese Gesellschaft auch reicher machen kann in vielerlei Hinsicht, dann muss die SPD jetzt nur noch die Bedingungen erfüllen, die Rahmenbedingungen richtig zu setzen. So, und damit haben wir angefangen mit unserem Sozialstaatskonzept, wo wir eben sagen, wer noch so qualifiziert ist, aber in Arbeitslosigkeit rutscht, der muss schnell weiterqualifiziert werden, der muss auch die Möglichkeiten dafür finden, der darf das nicht auch als Belastung empfinden, dass man sich weiterqualifiziert, oder wer lange gearbeitet hat, darf nicht innerhalb kürzester Zeit in Hartz IV fallen. So, das sind alles Punkte, die wir da aufgeschrieben haben, und das ist für mich so ein Konzept, wo ich auch sage, hier versuchen wir Menschen wirklich zu befähigen, durch diesen Wandel durchzukommen. Und dazu kommt eben dieses Recht auf Weiterbildung, also das ist für mich eine der zentralen
Punkte. Ich finde das wunderschöne Überleitung zum Thema Bildung. Auch das ist uns in den über 100 Podcast-Gesprächen immer wieder begegnet, die Forderung von Unternehmern und Führungskräften nach einer Überarbeitung unserer Bildung. Viele Leute, die sich mit Bildung beschäftigen, sagen, dass das, was wir unseren Kindern beibringen und die Art und Weise, wie wir es beibringen, braucht dringend eine Reformierung. Wie ist da die, gibt es da eine einheitliche Perspektive schon bei euch in der Partei, oder wie ist deine Perspektive?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt so einen 75-jährigen Bildungspolitiker fragt in der SPD, dann hätte er noch eine andere Perspektive als ich. Aber Schule leistet, glaube ich, heute nicht mehr an jeder Stelle das, was sie leisten müsste. Und das kann ich gar nicht mal als Vorwurf gegenüber den Lehrern definieren, sondern das hat damit zu tun, dass immer mehr Dinge auch aus den Familien, aus der Gesellschaft in die Schulen reinverlagert werden. Dann hast du Lehrpläne, die kommen noch aus einer vordigitalen Zeit. Dann hast du nicht die ideale IT-Ausstattung an den Schulen. Und wir haben ja vielfältig sogar die Situation, dass die Schüler mehr wissen als die Lehrer, was die digitale Entwicklung angeht. Und ich habe bei mir so sehr unterschiedliche Fälle auch vor Ort. Ich habe eine Schule in Fintel, das ist eine Apple-Modellschule, jetzt muss ich einmal die Marke gerade nennen, aber da hat halt jede Schülerin, jeder Schüler irgendwie ein Tablet oder ein iPad, und da sind ganz viele junge Lehrer, und da wird ich war jetzt 2-3 Mal da, da wird in ganz vielen Fächern wird das eingesetzt, sagen die digitalen Medien. Und dann hast du 10 Kilometer weiter eine Schule, einen Computerraum mit 4 PCs, von denen, wenn du Glück hast, 3 funktionieren. Und jetzt muss ich ja für mich nochmal die Frage beantworten, aus welcher Schule gehen die Schüler eigentlich besser vorbereitet in die Zukunft? So, ja, und ich meine, mir würden noch andere Dinge einfallen. Es muss doch gar nicht mehr der klassische Unterricht sein. Es muss vielleicht stärker projektbezogen sein. Es muss die Frage, ich glaube auch, dass Schule immer weniger Pauken sein muss, sondern mehr.
Also ist, genau, warum muss ich daran auswendig lernen? Also Wissen ist ja kein Engpassfaktor mehr, ne? Also
du musst halt wissen, wo du Sachen findest auch, ne? Und ich meine, selbst so eine Ansätze wie Bring Your Own Device und die Frage, wie setzt du da Sachen ein, finde ich spannend. Und auch jetzt gerade aktuell ist jetzt eine politische Debatte, aber wenn jetzt irgendwie die Schülerinnen und Schüler für Klimaschutz auf die Straße gehen, sage ich immer, wahrscheinlich lernen die mehr, so eine Demo zu organisieren, als vielleicht irgendwie an so einem Freitagmorgen in der Schule. So. Also das, ich glaube auch, dass denen das total viel bringt, wenn die das alles jetzt machen und da Verantwortung übernehmen. hat aber auch mit meiner eigenen Biografie zu tun. Und da, glaube ich, muss Bildung sich ändern. Und das heißt aber, dass dieser Digitalpakt, wo wir jetzt 5 Milliarden in die Hand nehmen, um Schulen besser auszustatten, das kann eigentlich nur der Anfang sein. Also du musst Schule anders begreifen heute, du musst Lehrer anders ausbilden, Lehrpläne verändern. Wir müssen eigentlich noch viel stärker auf diese Open Educational Resources setzen, wo wir auch wirklich Schüler und Eltern und Lehrer beteiligen an der Entwicklung von Bildungsmaterialien. Das bietet ja auch eine enorme Chance. Und dann, ich habe in den USA Projekte gesehen, wo die dann noch auf Gaming zum Beispiel setzen in der Schule, ja. Also total spannend, aber es taucht bei uns noch gar nicht auf, dass Computerspiele eingesetzt werden.
Ja, ich fand den Satz, den du gesagt hast, sehr, sehr schön, dass viele Schüler eben ja viel mehr wissen darüber als die Lehrer. Und wo steht geschrieben, dass das so bleiben muss, dass die Lehrer mehr wissen müssen? Also wenn die Lehrer nur die Facilitator sind und dafür sorgen, dass die Schüler gemeinsam sich Dinge erarbeiten, kann das ja auch ein Ansatz sein. Also mein ältester Sohn, der ist jetzt 23, hat gerade in Friedrichshafen an der Zeppelin seinen Bachelor gemacht. Also schon mal diese Uni, was ich so mitbekommen habe, hat einen sehr, sehr modernen Ansatz und der macht jetzt eben so ein Coding-Bootcamp, wo die in Gruppen gemeinsam eben programmieren lernen und er wird nicht Programmierer werden, dazu hat er dann vielleicht auch zu spät angefangen, aber er weiß, wenn er irgendwie Thema Unternehmer werden oder Manager werden, dass er diese Leute verstehen muss und mit denen reden können muss. Und
da, das wäre übrigens echt mein Wunsch, dass man an jeder Schule auch die Möglichkeit hat, ein bisschen Coding zu lernen. Ja, also jetzt gar nicht mal, also wie du gesagt hast, um Programmierer zu werden, aber einfach nur, weil ich glaube, es ist Nico Luma, wo wir vorhin festgestellt haben, auch ein gemeinsamer Bekannter, hat mir gesagt, das ist eigentlich die neue Fremdsprache, die man lernen muss an den Schulen. Und da ist ganz viel dran. Ne? Also ein paar rudimentäre Kenntnisse zu haben, zu wissen, wie das alles funktioniert, wie Daten verarbeitet werden, was mit denen passiert, was passiert, wenn ich irgendwo meine Daten reinstelle. Und das ist so Basics, die auch an Schulen eigentlich heute gehören.
Ja. Wie, können wir mal ruhig ein bisschen weiter jetzt, was auf die zukünftigen, die nächsten Wahlen, die kommen werden. Wie seht ihr euch im Moment da aufgestellt? Was sind so die Herausforderungen, die ihr jetzt als Partei schnell lösen müsst, um quasi jetzt da einen positiven Schwung in die richtige Richtung zu kriegen? Wo sind jetzt so im Moment deine Hauptfelder? Als Generalsekretär.
Also jetzt mal völlig weg vom Thema Digitalisierung geht es für mich darum, dass die SPD klar sichtbar und erkennbar sein muss. Also du kämpfst ja heute um Aufmerksamkeit als Partei, glaube ich, auch dadurch, dass das Mediensystem anders ist als vor 10 Jahren oder sowas. Manchmal ist ja gar nicht die CDU unser Konkurrent, sondern es sind irgendwelche hippen Produkte im Internet, sind die Konkurrenz von uns. Und deswegen braucht die SPD wieder so ein bisschen den Markenkern stärker rausstellen, sagen, was sind die 3, 4 Themen, die du mit der SPD verbindest. Dann natürlich auch ganz viel die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Also ich baue hier gerade auch die Parteizentrale um in Richtung permanente Kampagnenfähigkeit. Und wir haben das jetzt bei der Europawahl, die jetzt ja am 26. Mai ist, wir haben unseren Digitaletat zwischen der Europawahl vor 5 Jahren und der jetzt verzwanzigfacht. Ne? Also schon mal 80 sogar.
80-facht.
Ja, wow. Der war damals sehr klein, ja, muss man dazu sagen, aber das zeigt halt auch, du switcht um, ne? Und du hast jetzt auf einmal eine ganz andere Möglichkeit, auch Digitalthemen zu setzen und da zu kommunizieren. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt, mit dem ich mich jetzt auch beschäftige. Wie kann man eigentlich digitale Kommunikation hier stärken und mehr Aufmerksamkeit bekommen? Als ich Generalsekretär wurde, hatten wir 2 Leute, die hier im Newsroom, also für Social Media zuständig waren. Und so eine Partei wie die AfD hat irgendwie rund um die 30, habe ich jetzt gesehen, neulich in einer Reportage. Ne? Und das ist schon eine Herausforderung jetzt auch für eine politische Partei und für die Wahlkämpfe, dass man da eben guckt, wie man Sachen verändern kann. Auch.
Wie siehst du jetzt ganz, ganz aktuell die Brexit, Einfluss auf die Europawahl und auch die Wahlbeteiligung? Das macht mir zumindest im Moment ein bisschen Kopfschmerzen. Wie geht ihr damit um?
Ich habe jetzt eine Studie gesehen, dass zum jetzigen Zeitpunkt doppelt so viele Menschen wie vor 5 Jahren sagen, die Europawahl ist wichtig. Also das hat mich gefreut. Hoffe, dass sich das nachher auch konkret in Wahlbeteiligung auswirkt. Und naja, also das, was beim Brexit passiert und was in Großbritannien passiert, das frustet mich eigentlich nur noch. Und das sage ich auch für alle Politiker da drüben, also selbst unsere eigenen, sagen, Verbündeten mit Labour. Ich habe das Gefühl, dass da niemand mehr verantwortungsvoll handelt, dass die alle nur ihr eigenes Spiel spielen und das eigentlich mit so einem Kontinent und auch mit dem Staat Großbritannien jetzt irgendwie gerade verantwortungslos umgegangen wird. Also ich meine, da sind junge Leute, die eigentlich hier bleiben wollen und die wollen, dass man in der Europäischen Union bleibt und die werden gar nicht mehr gehört. Also ich fand diese Demo jetzt am Wochenende sehr beeindruckend,
dass so viele auf der
Straße waren. Genau. Und ich würde mir eigentlich wünschen, nachdem die Politik das jetzt völlig versemmelt hat da drüben, dass man jetzt sagt, dann lasst die Bevölkerung noch ein zweites Mal abstimmen. Mhm. Und dann müssen wir hingehen. Und das ist auch mein Appell für die Europawahl, dass ich einfach glaube, wir haben jetzt an verschiedenen Stellen gesehen, Brexit, Trump, es gibt halt dieses, wir verlassen uns drauf, dass schon alles gut geht. Und da muss jeder und jede auch begreifen, dass die eigene Stimme sehr viel wert ist und sehr viel zählt. Und neulich auf einer Veranstaltung mal gesagt, ich warne so vor diesem Tag nach der Europawahl, wo morgens alle wach werden und dann sieht man die Ergebnisse und dann sagt jeder, boah, hätte ich mal mehr gemacht. Also wenn ich jetzt mit amerikanischen Freunden rede, hat neulich einer gesagt, wäre ich mal hingegangen, ne? Wäre ich mal wählen gegangen. So, denn klar hätte der alleine nicht Trump verhindern können, aber wenn viele so denken, dann hätte man vielleicht auch was machen können und die Mehrheit der Leute ist ja hoch anständig und vernünftig und will ein friedliches Europa. Und natürlich wünsche ich mir mal als Generalsekretär, dass alle ihr Kreuz bei der SPD machen, so, ja. Mache ich gar keinen Hehl draus und überrascht auch niemanden. Aber ein Zeichen zu setzen durch eine hohe Wahlbeteiligung, dass man diese ganzen Hetzer und Spalter und die Europa kaputt machen wollen, dass man die zurückdrängt, das wäre mein größter Wunsch.
Ich habe vor ein paar Tagen im ZDF eine Dokumentation über die Rolle der sozialen Medien beim Brexit gesehen, war mir nicht bewusst. Natürlich kennen alle jetzt Cambridge Analytica und den Einfluss auf den Trump-Wahlkampf. Aber was dort passiert ist, war mir nicht bewusst. Vielleicht nehmen wir das nochmal als einen der letzten Punkte. Wie siehst du die Rolle der sozialen Medien, die Verantwortung der Betreiber dieser Plattformen und wie siehst du die Gefahr, dass auch jetzt in dieser Wahl massiv manipuliert wird?
Also die Gefahr ist da, da sind wir uns auch bewusst, da achten wir auch drauf, da gibt es auch ein viel größeres Bewusstsein zu gucken, was sind Trends, die sich durchsetzen im Netz, wie agieren da Bots, wie agieren noch einzelne Player. Ich meine, Steve Bannon ist jetzt in Brüssel, der Trump ins Amt gebracht hat und wir wissen noch nicht genau, was er davor hat, aber er wird sich auf jeden Fall in die Europawahl auch einmischen, ne? Und wir haben natürlich auch sozusagen Hinweise, dass es genau solche Aktivitäten bei den Populisten gibt und das, auch das kriege ich aber weg durch ein Bewusstsein darüber, was passiert, nochmal, weil die Mehrheit der Menschen im Netz ja auch hoch anständig ist, aber ich merke selbst, wie es bei mir ist, ich habe auch immer keinen Bock, mich auf solche Diskussionen dann einzulassen, ne, wo du nur beleidigt wirst und wo ganz viel Hass ist und deswegen überlegen wir schon, wie man natürlich auch mit so einer Macht von, weil wir sind immer noch 450.000 Mitglieder in der SPD, dass du dann noch sagst, du setzt jetzt so eine Größe auch mal ein, um Diskussionen in eine andere Richtung zu lenken, also das beschäftigt uns auch, was die Plattform angeht. Ist auch total spannend, weil ich natürlich an vielen Stellen sehe, dass Politik dann wieder mit so Forderungen kommt, die ich auch für überzogen halte. Mhm. Also, sag mal, diese Debatte um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da war ich auch nicht mit jedem Zungenschlag einverstanden, der da in der Diskussion drin war. Aber der Grundsatz natürlich, dass Facebook und gut Twitter vor allem und vielleicht ein bisschen noch Instagram, dass die eine Verantwortung tragen für das, was auf den Plattformen passiert, das sehe ich schon. So. Und ich kann zumindest erwarten, dass auf Dinge reagiert wird. Also wenn jetzt gerade da in Neuseeland dieser furchtbare Anschlag war und Facebook braucht einfach eine enorm lange Zeit, um dieses Video darunter zu kriegen, dann das geht nicht. Also das sind so Sachen, da erwarte ich von einem Milliardenkonzern, dass die genug Leute irgendwo sitzen haben, die auch reagieren dann. Ja. Und, aber natürlich kann ich bestimmte Entscheidungen nicht sozusagen privatisieren und auf die Plattform abgeben quasi.
Ja, abwälzen.
Und auch bei bestimmten Postings muss am Ende der Staat entscheiden, ob das rechtswidrig ist, ob man da agieren muss und so. Das können nur Gerichte. Aber sie haben eine Verantwortung und da müssen sie mehr machen, als das heute der Fall ist.
Kommen wir nochmal auf Austin, South by Southwest. Was hast du in den Tagen, in denen du warst, was hat dich am meisten inspiriert, was du gesehen hast? Oder was hat dir Angst gemacht?
Angst hat mir da total wenig gemacht, aber als ich im Flieger zurücksaß, habe ich so gemerkt, das war so zweieinhalb Tage war ich da, das war wie Urlaub. Also das Wetter war schön, es waren lauter nette Leute, die du getroffen hast. Und ich merkte, dass ich halt echt sehr, sehr inspiriert und gut gelaunt, Akku voll getankt nach Hause bin. Ich habe mich dann auch mal gefragt, was ist eigentlich so das gewesen, was ich da konkret richtig gut gefunden habe? Und eigentlich gab es gar nicht so die eine Sache, sondern also was ich halt gut fand und ich bin jemand, ich habe das vorhin erzählt, ich mache Musik, ich liebe Musik, ich bin Digitaler, ich liebe digitale Entwicklung und ich erlebe hier in Deutschland immer noch, dass zwischen beiden Sachen so eine Gräben sind. Also ne, entweder bist du für die Künstler oder du bist fürs Netz. So. Mhm. Und da habe ich erlebt, dass die schon viel weiter sind. Mhm. Also ich habe erlebt, dass dort miteinander so eine Kreativszene über Entwicklung diskutiert. Und das fand ich total inspirierend, super, dass es nicht diese Gremien sind. Zweiter Punkt, den ich auch spannend fand, und da komme ich aus meiner Politikerrolle nicht raus. Ich habe mir da so 2, 3 Präsidentschaftsbewerber der Demokraten noch angeguckt, Elizabeth Warren, die zum Beispiel da war. Peter Rogue, der nicht da war, aber bei dem so ein Film gestartet wurde, den ich total gut finde und der auch, glaube ich, auch mein Favorit ist. Mhm. Und die haben ganz viel über die Verantwortung von Plattformen auch diskutiert. Und da habe ich auch gemerkt, die sind weiter als wir. Also die diskutieren halt nicht über Upload-Filter, sondern die diskutieren ganz andere Dinge. Ne? Also von der Steuerpolitik angefangen bis hin zu der Frage, wie muss man eigentlich vielleicht da sogar Machtstrukturen zerschlagen. Also wo ich die Debatte viel progressiver und weiter fand als bei uns. Das ist so eine, das greifbare politische gewesen, aber diese grundsätzliche Stimmung zu sagen, du machst hier Musik, du redest über Digitalisierung, wir sitzen in einem Raum, wir diskutieren, alle raus aus den Gräben und wir gestalten das gemeinsam. Das war so dieser Spirit von Austin und den fand ich total angenehm.
Super. Wenn du heute jungen Menschen, sagen wir mal so 14, 15, was mit auf den Weg geben würdest, was würdest du denen sagen, was ist wichtig, wenn man jetzt so ins Erwachsenenalter übertritt, worauf sollen die Wert legen, womit sollen sie sich beschäftigen?
Ich weiß gar nicht, ob ich jungen Leuten da so einen Tipp geben muss. Also, was ich mir wünschen würde, ist natürlich, und das passiert aber ehrlicherweise gerade, dass man so ein bisschen auf gesellschaftliche Entwicklung achtet. Also wenn die Fridays for Future Leute gerade auf der Straße sind, die Pulse of Europe Leute, die Upload-Filter-Gegner, dann sage ich so, seid nicht enttäuscht, wenn ihr gerade nicht alles kriegt, aber es ist total wichtig, dass ihr euch engagiert und bleibt da am Ball. Und das sind ja auch Gruppen, die bisher nicht unbedingt politisch aufgefallen sind, die ganzen YouTuber oder sowas. Also das finde ich schon sehr großartig und ich glaube einfach eine Offenheit für Entwicklung zu haben, ne? Und da auch zu sehen, was passiert und ja, und auch sich bewusst zu machen, dass man heute das Umfeld auch viel stärker gestalten kann. Mhm. Das ist das, was ich mir wünschen würde.
Ja. Super. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Sehr und gerne.
Wünsche euch viel Erfolg auf eurem weiteren Weg.
Merci.
Eure Partei ist wichtig.
Das höre ich gerne. Danke.
Danke.